Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem heutigen Katapult-TV-Webcast. Neben mir Martina Grohm, MVP für Office 365, und damit ist ja auch das Thema schon vorgegeben. Martina, Office 365, hybride Lösungen, Hybrid Solutions, was kann ich mir darunter vorstellen?
Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich heiße Martina Grohm, neben mir Gerhard Göschel von Microsoft Österreich. Unter hybriden Solutions kann man sich vorstellen, wie man Cloud-Lösungen und auch On-Premise-Lösungen gut miteinander kombiniert. Das ist ein sehr häufiges Business-Szenario. Ich sehe das immer wieder bei Kunden von uns, die einfach auch eine gemischte Lösung wollen und sagen, ich entscheide mich später, ob ich irgendwann einmal ganz in die Cloud gehen möchte oder eben On-Premise bleibe.
Passt, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie genau das Ganze eben sich darstellt und was ich als IT Pro eben hier auch selber bewerkstelligen kann.
Kurz einmal ein Überblick zu Office 365. Office 365 ist seit Ende Juni verfügbar, auch hier in Österreich. Wir sprechen bei Office 365 von 4 Produkten. Und zwar haben wir auf der einen Seite Exchange Online, dann haben wir SharePoint Online und Lync Online. Das sind alles Produkte, die über eine Mietbasis bezogen werden können, die in der Cloud liegen, in 2 Rechenzentren, entweder in Dublin oder in Amsterdam. Das sind Basisinfrastrukturdienste, die ich einfach nutzen kann. Zusätzlich gibt es auch bei den unterschiedlichen Paketen ein Paket dazu, das heißt Office Professional Plus, eine Software, die ich mir dann auch mieten kann, aber auf meinem Client zum Beispiel installieren werde. Der Lync-Client ist dann ebenfalls On-Premise zu installieren. Lync Online läuft aber ganz normal über die Cloud. Wenn wir uns das einmal anschauen, was versteht man unter hybriden Lösungen? Und zwar hybride Lösungen sind Lösungen, wo ich Workloads, unterschiedliche Workloads und Anforderungen zwischen On-Premise und Online aufteile. Das bedeutet, ich habe einen Teil meiner Serverinfrastruktur nach wie vor, wie gewohnt, in meinem eigenen Rechenzentrum, und ich habe einen Teil der Lösungen, wie zum Beispiel Exchange Online, dann in der Cloud. Wenn man sich das anschaut, kann man da auch mischen. Es gibt auch eine User-Trennung. Ich könnte auch sagen, ich habe User, die sind auf Exchange On-Premise, die zusammenarbeiten mit anderen Usern, die eben in der Cloud dann verfügbar sind. Wenn man sich das anschaut, die einzelnen Szenarien, ist eben ein ganz einfaches Szenario und auch ein sehr häufiges ist, dass ich einen Exchange-Server on-premise benutze und einen Teil meiner User online über Exchange Online verwende. Eine zweite Möglichkeit wäre, da gibt es auch ein sehr gutes White Paper dazu, SharePoint. Mit SharePoint kann ich auch mischen. Ich kann eine On-Premise-Infrastruktur haben und eben auch SharePoint Online. Ebenfalls wäre eine Kombination möglich, wo meine Lync-Infrastruktur mit zum Beispiel einer PBX-Anwendung on-premise ist und Exchange Online und SharePoint Online aber in der Cloud dann verwendet werden. Oder man hat überhaupt eine Mischung, ein ganz gemischtes Szenario, zum Beispiel Exchange on-premise und die anderen Dienste inklusive Exchange Online auch über die Cloud verfügbar. Und genauso gibt es eine Mischung, dass mein SharePoint-Server on-premise bleibt und ich aber alle Cloud-Lösungen auch extern verwende. Was sind Gründe für Hybrid-Lösungen? Ich habe damit natürlich in meinem Szenario sehr, sehr hohe Flexibilität. Das heißt, ich kann einfach Lösungen schön mischen. Ich kann die Lösungen verwenden, die ich verwenden möchte. Eine zweite Möglichkeit für hybride Lösungen sind, ich kann möglicherweise aus technischen Gründen oder aus businessrelevanten Gründen nicht so schnell in die Cloud umsteigen, wie ich mir es vielleicht gewünscht hätte, beziehungsweise ich möchte einfach ein Tempo vorgeben, das ich selber bestimme. Ich habe unterschiedliche Workloads und Anforderungen. Es könnte auch sein, dass ich eine SharePoint-Infrastruktur habe mit eigenem Development, die in der Cloud vielleicht nicht unterstützt wird. Oder ich sage, ich möchte mit Lync on-premise meine Telefonanlage anbinden. Und hier gibt es einfach unterschiedliche Gründe. Ein weiteres Thema sind natürlich Compliance- und Sicherheitsgründe. Das bedeutet, es kann ja Richtlinien geben im Unternehmen, die einfach besagen, dass gewisse Daten auch innerhalb des Unternehmens bleiben und dort gespeichert werden. Was sind also zwei mögliche Einsatzszenarien für eine Migration oder für eine hybride Solution? Ich nehme auf der einen Seite nehme ich die Hybridlösung als sogenannte Transitions- oder Transition Help. Das bedeutet, ich installiere bei mir eine hybride Lösung, eine hybride Infrastruktur und migriere nach und nach einzelne Services in die Cloud. Das kann entweder sich nur auf meinen Mail-Service beziehen, das könnte aber auch bedeuten, dass ich nach und nach weitere Dienste in der Cloud dazuschalte. Was versteht man unter einem dauerhaften Hybridmodell? Das ist etwas, was mit Office 365 jetzt auch neu zur Verfügung steht. Ich habe die Hybridlösung und die bleibt bei mir im Unternehmen auch erhalten. Damit habe ich die Infrastruktur, die ich mir einstelle on-premise mit meiner Security, mit meinem Logon, und das kann ich glücklicherweise nicht nur ausschließlich für Office 365 verwenden, sondern zum Beispiel auch, wenn ich Azure oder andere Cloud-Dienste anbinden möchte an meine Infrastruktur. Wie schaut das nun aus? Eine Hybrid-Lösung als Migrationshilfe. Ich habe hier Migration. Wenn ich eine Migration plane, dann beginnt das typischerweise damit, dass man sagt, okay, ich schaue mir das einmal an, ich möchte die Lösung einmal testen, ich mache eventuell ein Proof of Concept mit einigen Test-Usern, habe hier eine Pilotierung, wo ich dann sage, okay, ich probiere das einmal aus, ich möchte einmal schauen, wie arbeitet das zusammen, was für ein Risiko habe ich und wie kann ich das gemeinsam tun. Und ich kann dann auch schauen, welche Benutzer ich in die Cloud migriere. Das heißt, ich verwende die Hybridlösung als Hilfestellung für einen Piloten und dann in weiterer Folge für eine Migration, wo eben, man sieht es ganz oben, dann letztendlich ein Deployment des ganzen Unternehmens in die Cloud Solution stattfindet. Oder ich verwende es für eine Staged Migration, wo ich einfach die Hilfe habe, dass ich einen leichten Umstieg benutze. Das zweite Modell, was wir heute besprechen, ist ein dauerhaftes Hybridmodell. Das ist alles, was ich so aus meiner Erfahrung habe, was sich viele Kunden vor allem zu Beginn wünschen, weil sie sagen, ich möchte mir das einmal anschauen, ich möchte einmal schauen, wie die Cloud-Lösung läuft, wie ich sie integrieren kann in mein Unternehmen. Damit habe ich einfach die Möglichkeit, dass eine Migration, die geplant wird von mir, ich als Kunde sehr flexibel entscheiden kann, wie schnell gehe ich vor, wie schnell steige ich um. Ich habe hier auch eine Benutzerverwaltung, die ich dann on-premise mache und auch online und kann existierende Anpassungen, die in meinem Unternehmen sind, die bleiben weiter erhalten. Typisches Beispiel, ich habe es schon erwähnt, ist eben SharePoint Online und SharePoint On-Premise, wo ich Lösungen habe, die dann On-Premise erhalten bleiben. Ein weiterer Grund für ein dauerhaftes Hybrid-Modell ist die häufige Frage, kann ich auch wieder aussteigen? Das heißt, ich habe mit einer dauerhaften Hybrid-Möglichkeit eine Lösung, wo ich ein sehr einfaches On, aber auch ein Offboarding von Usern in die Cloud und auch aus der Cloud heraus wieder bewerkstelligen kann. Ein weiterer Grund für ein Hybridmodell ist auch das, ich habe Remote-User, die eine schlechte Performance, eine schlechte Verbindung, eine schlechte Connectivity einfach zu meinem Unternehmen habe und die migriere ich in die Cloud, wo dann die Verbindung und die Performance einfach besser funktioniert. Das könnte sein, User im Ausland oder User, die irgendwo in einer anderen Region sind. Das heißt, ich brauche für diese User nicht eine Leitung zu meinem Unternehmen legen, sondern die sind einfach in der Cloud verfügbar. Gewisse Daten die in speziellen Lokationen aus Compliance- oder Datensouveränitätsgründen vorhanden sein müssen. Das ist auch so ein Thema. Meine Daten sollen bei mir im Unternehmen bleiben. Auch das spricht dann für ein dauerhaftes Hybridmodell. Und last but not least, wir sind ja auch sehr oft im Kostenthemen drinnen, wenn man eine TCO-Kalkulation macht, dass man eben eine Cloud-Infrastruktur dann auch kalkuliert.
Martina, wir haben eine Frage hereinbekommen über den Chat und die Frage ist, wenn jetzt ein Kunde Lotus Node on-premise einsetzt, also im Unternehmen direkt, die Migration, ist die auch mit einer Rich-Koexistenz möglich? Bezieht sich jetzt speziell auf den erweiterten Adressraum und das E-Mail-Routing?
Man kann eine Migration auch mit Lotus Node in die Cloud machen, wo man eine Koexistenz macht. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, könnte ich jetzt nicht zu 100% beantworten. Ja? Dass ich eine Migration von Nodes in die Cloud ist möglich. Das wird auch gängigerweise gemacht, dass ich eine richtige Koexistenz des Node-Servers in einem Rich-Koexistenz-Szenario habe, müsste ich nachliefern, wüsste ich jetzt auch noch nicht.
Gut, das werden wir uns anschauen und werden dann über den Chat quasi zurückliefern, sprich, wenn Sie im Laufe der nächsten Woche, dann haben wir auch das On-Demand-Video live, wenn Sie einfach nochmal auf Katapult.tv stehen, schauen, dort werden wir die Frage dann auch nochmal schriftlich beantworten.
Okay. Was sind Online- und On-Premise-Features? Ich habe hier bei hybriden Deployments eben gewisse Restriktionen, die ich vielleicht in der Cloud noch nicht abdecken kann, in einem Rich Coexistence-Szenario, wo ich eben wo zum Beispiel ich mit Exchange Online, so wie es derzeit ist, keinen Outlook 2003 Support habe. Wenn also mein ganzes Unternehmen noch nicht umgestellt ist auf Outlook 2007 oder auf Outlook 2010, dann kann ich das mit einem Hybrid-Szenario sehr schön lösen. Weiterer Grund könnte sein, ich brauche ein hierarchisches Adressbuch oder Segmentierung meines globalen Adressbuches, was auf Exchange Online derzeit nicht verfügbar ist. Ich brauche die Sprachverfügbarkeit in Exchange Voicemail, ist etwas, was erst zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen wird. Ich habe in meinem Unternehmen ein angepasstes Outlook Web Access oder die Outlook Web Apps mit einem eigenen Logo. Auch so etwas spricht für ein Hybrid-Szenario. Ich habe in meiner Exchange-Infrastruktur nach wie vor Public Folders und habe die noch nicht abgelöst. Das heißt, hier gibt es zwar eine Möglichkeit, ein Public Folder-Szenario auch in die Cloud zu moven, ohne Public Folder, aber um die Migration zu erleichtern, spricht das auch für ein typisches Hybrid-Szenario. Oder ich habe mehrere AD-Forests on-premise und ich habe zum Beispiel ein Mailing an mehr als 1500 Empfänger pro Tag, pro Benutzer. Das sind eben Themen, wo man dann ein Hybrid-Szenario macht. Wie schaut es aus bei SharePoint Online? SharePoint Online hat keine Zentraladministration. Das heißt, manche Features, die man in SharePoint gewohnt ist, in der Zentraladministration zu verwalten, die stehen mir online nicht zur Verfügung. Weiterer Grund ist, ich brauche PowerShell-Kommandos, die ich nur on-premise zur Verfügung habe. Oder ich habe eine Lösung, die Full Trust Code erfordert. Auch das bei SharePoint Online habe ich nur die Möglichkeit, Sandbox Solutions zu implementieren oder das Business Connectivity Service. Weitere Features wie zum Beispiel Performance Point oder gewisse BI-Lösungen, die stehen mir auch nicht in SharePoint Online zur Verfügung. Wie schaut es aus mit Lync Online? Derzeit gibt es bei Lync Online keinen Support von Lync Online zu einer Telefonanlage. Das heißt, so eine Verknüpfung möchte man zum Beispiel mit Lync seine Telefonanlage ersetzen, dann geht es nur on-premise. Der Support für Dial-In-Konferenzen ist noch nicht gegeben. Das heißt, ich kann zwar Online-Konferenzen und Videokonferenzen machen über Lync Online, aber dann verwende ich eben VoIP und habe keine Dial-In-Funktionalität noch zur Verfügung. Und Archivierung und volle IT-Kontrolle, Das bedeutet Mist Conversations, Aufzeichnungen von Conversations, Voice-Aufzeichnungen, alles so Tätigkeiten, die ich vielleicht von der IT aus kontrollieren möchte. Diese Kontrolle habe ich in Lync Online zum Teil noch nicht. Hier eine kurze Darstellung, welche Hybrid-Szenarien und Kombinationen einfach möglich sind. Ich kann eben haben Exchange On-Premise und Online mit SharePoint On-Premise und Lync On-Premise. Ich könnte aber auch SharePoint Online noch dazu nehmen in dieses Szenario. Ich könnte auch nur meine Mail-Infrastruktur in die Cloud move mit Exchange Online und hätte dann SharePoint On-Premise und Lync On-Premise. Ich habe Lync Online und Exchange Online und behalte mir aber meinen SharePoint-Server On-Premise und ich habe zum Beispiel Lync On-Premise und Exchange On-Premise und habe aber SharePoint mit meinen SharePoint-Portalen in der Cloud. Das wären mögliche Szenarien. Wie plant man so ein Deployment? Häufige Frage, schaffe ich das an einem Wochenende? Die häufigste Antwort, die ich darauf gebe, kommt drauf an. Meine Erfahrung ist, je besser es geplant ist, desto schneller ist man dann auch mit der Migration. Ich tendiere dazu, dass wenn es eine Staged-Migration ist, dass man versucht, die auch in einem vernünftigen Zeitraum und relativ gut geplant durchzuziehen. Wenn man ein Hybrid-Szenario hat, kann das auch durchaus länger sein. Das heißt, man beginnt einmal zuerst mit einem Deployment-Planning, wo man sich anschaut, was sind die Voraussetzungen, was habe ich drinnen, was muss migriert werden, habe ich Public Folder, habe ich Shared Contacts, wie schaut mein globales Adressbuch aus, wie schaut mein Active Directory aus, wie ist die Größe meines Unternehmens, wie ist zum Beispiel die Größe meiner Exchange-Infrastruktur, klein, mittel oder sehr klein oder großes Unternehmen, was sind meine Quellserver, von wo migriere ich weg, habe ich eine Exchange-Infrastruktur oder mache ich eine Migration aus Lotus Notes, mache ich eine Migration weg von Groupwise oder von Google oder wird es eine normale IMAP-Migration. Das sind alles Fragen, die man im Vorfeld klären kann. Weitere Frage ist natürlich auch bei den Servern, wie groß sind meine Mailboxen, wie viele Mail-Elemente habe ich, wie viele User habe ich. Das sind alles Themen, die man im Vorfeld in der Planung sehr gut abfangen kann und dann auch weiß, wie man plant und wie man Mails migriert. Wie schaut es aus mit Directory Sync? Möchte ich in einem Hybrid-Szenario meine User nach wie vor in meinem eigenen Directory verwalten und sie nur synchronisieren in die Cloud? Brauche ich dann ein DeSync? Wie schaut es aus mit dem Identity Management? Wenn ich Directory-Synchronisierung mache, wo werden die Kennwörter verwalten? Wird es zwei Identitäten geben oder habe ich eine? Möchte ich ein Single Sign-On haben, wo ich eben meine Passwort-Policy, meine Passwort-Richtlinien und alles on-premise verwalte und einen Teil der Themen halt dann in der Cloud habe? Oder sage ich, es wird eine Staged Migration, wir werden zum Schluss zwei Identitäten haben. Und wie schaut es aus mit dem Hybrid-Szenario an sich? Habe ich dann Exchange-Sharing-Features? Das bedeutet, habe ich FreeBSY-Informationen, Kalender-Informationen? Wie schaut es hier aus in dem Szenario? Die einzelnen Migrationsszenarien habe ich hier in einer kurzen Tabelle einmal zusammengefasst. Der einfachste Weg ist eine IMAP-Migration. Der Vorteil bei IMAP-Migrationen ist, es werden so gut wie alle E-Mail-Plattformen unterstützt, die auch IMAP unterstützen. Der Nachteil ist natürlich, bei einer IMAP-Migration habe ich keine Kalender, keine Kontakte und keine Aufgaben, die mir mit synchronisiert werden bei der Migration. Ein sehr häufiges Szenario ist Cutover-Exchange. Was bedeutet das? Beim Cut-Over-Exchange habe ich einen ganz normalen Plan, wo ich sage, wir steigen um, je nach Unternehmensgröße. Dauert das eine Woche, ein Monat, wir steigen übers Wochenende um. Das ist geeignet, sehr schnell. Typischerweise bleibt das dann so, dass ich zwei Identitäten übrig habe. Ich habe die Cloud- und die On-Premise-Identität oder ich nehme eine Staged-Exchange-Migration. Hier ist auch wieder das Ziel, das On-Premise letztendlich kein Server mehr übrig bleibt, kein Mail-Server. habe aber Identity Federation mit On-Premise Directory, bedeutet, meine User bleiben nach wie vor im Active Directory. Das Hybrid-Deployment vereint all das. Ich habe meine Benutzerverwaltung On-Premise und Online, ich habe FreeBC und ich habe eine reibungslose Migration. In der rechten Tabelle sehen Sie dann auch, welche Migrationsarten wie möglich sind. Muss aber dazu sagen, weil hier in der Tabelle steht, Nodes und Domino und Groupwise und andere Mail-Server sind nur über IMAP zur Verfügung gestellt. Microsoft hat Partnerlösungen, die Ihnen auch eine vollständige Nodes- oder Groupwise-Migration ermöglichen, wo Sie nicht auf eine Migration von Kalendern, Kontakten und Aufgaben verzichten müssen. Hier noch eine kurze Zusammenfassung, wie das ausschaut, wenn ich zwei Lösungen habe, gegen eine Staged und eine Hybrid-Migration, wo ich eben sehe, welche Möglichkeiten ich im hybriden Szenario übrig habe. Ich würde jetzt gern live herzeigen, wie das ausschaut im Online-Bereich.
Martina, bevor wir zur Demo kommen, vielleicht noch eine Frage. Thema ADFS 2.0 Service Pack.
Ja.
Ist das ADFS 2.0 Service Pack, nicht Service Pack, ist das ADFS 2.0 Service ein Punkt-zu-Punkt-Trust oder kann es in größeren Umgebungen mit abgesetzten Lokationen, also zum Beispiel Child-Domänen, an zentralen ADFS installieren und allen Domänen einen Durchgriff in die Cloud gewähren, also für Parent und Child?
Für mehrere Domänen. Und noch einmal durchlesen. Also normalerweise ist es so, dass wenn man einen ADFS-Service installiert, habe ich zwei ADFS-Services on-premise, also sowohl intern und dann auch in der und zwei Proxy-Server, und diese Proxy-Server und die ADFS-Trusts, die verwalten mir alle Domänen.
Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ansonsten vielleicht nochmal in den Chat hineinschreiben und auch hier werden wir das dann eben auch noch schriftlich beantworten.
So.
Während die Martina die Demo startet, vielleicht auch eine Aufforderung an alle anderen Zuschauer und Zuseher. Sie können natürlich auch gerne im Chat, sage ich jetzt mal, Themenvorschläge abgeben für die kommenden Katapult-TV. Sind wir natürlich auch immer offen und freuen uns über Anregungen, damit wir natürlich genau die Themen abdecken, die auf Sie speziell interessieren.
Wenn wir uns das jetzt anschauen, ich bin jetzt drinnen in der Administrationskonsole. Ich beginne normalerweise einen Migrationsplan mit einem Tool, das habe ich auch bei den Links dabei. Das ist das Deployment Readiness Tool. Ich habe hier eines sogar mitgebracht, das würde ich Ihnen gern zeigen. Vielen Dank an dieser Stelle ans Vorarlberger Medienhaus, mit dem ich dieses Deployment Readiness Tool einmal durchgeführt habe, dieses Jahr schon im Mai. Da war das Tool noch sehr am Anfang gestehen. Das würde ich auch jedem Admin einmal empfehlen, das einfach durchlaufen zu lassen. Die Links finden Sie eben zum Schluss meiner Präsentation. Und ich beginne jedes Deployment-Szenario mit dem Deployment Readiness Tool. Was tut dieses Tool? Es schaut mir einfach durch, wie viele E-Mail-Domänen habe ich in meiner E-Mail-Umgebung. Was sind primäre E-Mail-Domänen? Welche stehen mir zur Verfügung? Ich schaue auch nach, wie schaut es aus mit dem Active Directory? Wie viele User habe ich im Active Directory? Wie viele Mailboxen habe ich drinnen? Weiters wird durchgeschaut, wie viele Forests gibt es. Derzeit ist ja nur eine Ein-Forest-Infrastruktur unterstützt für das Hybrid-Szenario. Dann schaut man sich an, wie die Functional Levels sind. Ganz wichtig ist auch, wie schaut es aus, brauche ich ein Active Directory Cleanup? Es ist grundsätzlich so, wie viele Elemente habe ich mit meinem Active Directory und wie viele möchte ich synken in die Cloud? Gibt es Unsupported Characters? Also Sie sehen, je mehr da grün ist, desto besser ist das dann. Wie schaut es aus mit der Character Length zum Beispiel? Oder wie schaut es aus mit meiner Directory Synchronization? Hier sehen wir zum Beispiel, wir haben rund 5000 Objekte in unserem Forest. Das heißt, das geht ohne Probleme. Sollten Sie über 10.000 Objekte haben in Ihrem Active Directory, dann wird über einen Support Case diese Synchronisation erweitert. Wie schaut es aus mit Single Sign-On und Identity? Ganz wichtig ist, ich brauche einen UPN-Namen, der einer offiziellen Domain folgt. Das heißt, eine Domain.local oder .root, also alle internen, nicht über Name Service auflösbaren Domains, kann ich hier nicht verwenden in diesem Szenario. Sieht man auch hier, was ganz interessant ist, dieses Tool checkt auch ab, ob ich duplizierte UPNs habe. Wann passiert das, wenn ich mein Active Directory schon über Jahre migriert habe über verschiedene Services? Und dann sieht man eben, gibt es Public Folders, was tue ich mit denen? Das sind alles Dinge, die ich im Vorfeld einer Migration dann eben machen kann. Und wenn man sich das dann anschaut, wie schaut es aus bei Lync Online? Da wird das Active Directory abgefragt, gibt schon SIP-Einträge, SharePoint Online, gibt es hier schon etwas. Und ganz lustig, zum Abschluss sehe ich auch noch, wie sind meine Clients supported. Habe ich Clients, die nicht supported sind? Windows 2000 ist zum Beispiel ein Client, der mit Office 365 nicht mehr unterstützt wird. Wie viele RTM-Versionen von Windows XP habe ich? Wie viele Vista-Versionen? Wie viele Windows 7-Versionen habe ich in meinem Netzwerk? Und natürlich auch andere Betriebssysteme, wo ich eben schauen muss, wie die migriert werden und was ich dort brauche. Also grundsätzlich, ich beginne immer mit dem, weil wichtig ist, je mehr man im Vorfeld macht, desto besser ist es dann auch für eine weitere Migrationsphase. Wenn man sich das dann anschaut, online, habe ich hier die Möglichkeit, mir einen Plan zu erstellen. Bei einem Plan einer Migration beginnt man normalerweise damit, dass man seine Benutzer mal informiert. Die Benutzer werden informiert. Ich füge meine Domäne hinzu. Das ist ein Schritt, den ich normalerweise immer zu Beginn mache. Dann konfiguriere ich Single Sign-On. Dafür brauche ich eben eine ADFS-Server-Infrastruktur. Was bedeutet das? Meine Server generieren mein Login, also auch wenn ich mich im Online-Services anmelde, werde ich redirected in meine eigene Infrastruktur. Es werden auch die Kennwörter nicht in die Cloud synchronisiert vom Active Directory. Das ist auch eine häufige Frage, die Kunden stellen. Ich konfiguriere dann die Verzeichnissynchronisierung, nachdem das Verzeichnis auch dementsprechend bereinigt wurde und hergerichtet wurde. Nach der Migration, da ja all mein gesamtes Active Directory auch synchronisiert wird, aktiviere ich jene Benutzer, die in der Cloud dann zur Verfügung stehen sollen, und dann konfiguriere ich meinen lokalen Exchange Server. Weitere Schritte sind SharePoint Online einrichten und auch Lync Online, die einmal zu aktivieren. Dann werden die User Desktops gemacht und dann beginne ich mit der Verwendung von Exchange Online. Das sind alles so Schritte, die während einer Migration passieren. Und wenn ich dann hier in die Übersicht gehe, sieht man auch, wie passiert das, wie passiert die Koexistenz. Das kann ich hier alles wunderbar nachlesen. Welche Dienste werden synchronisiert? Was brauche ich? Ich brauche zum Beispiel auch das PowerShell-Modul. Ich muss das einmalige Anmelden konfigurieren und Active Directory-Synchronisierung einstellen. Wenn wir uns das hier anschauen, habe ich hier bei Exchange Online auch die Möglichkeit, dann, nachdem die Infrastruktur eingerichtet wurde, würde ich dann hier auch meine synchronisierten Benutzer sehen. Wenn wir zurückgehen zur Präsentation, habe ich hier noch den Überblick. Viele Kunden fragen auch, wann möchte ich die Identitäten haben, welche unterschiedlichen zur Verfügung habe ich. Meine persönliche Meinung ist, eine Rich Coexistence ist sehr, sehr gut für große Unternehmen, die Single Sign-On implementieren möchten, wo das alles auch On-Premise behalten wird, wo ich eine eigene IT-Abteilung habe, eine Hybrid-Solution für ein kleines Unternehmen mit 25, 50 Usern lohnt sich nicht. Da ist es besser, man macht eine Migration, eine Cut-Over-Migration und stellt die User um, auch an einem Wochenende. Was sind Features, die ich aber dann in der hybriden Solution habe? Ich habe eben die Möglichkeit von FreeBSY-Informationen. Ich habe natürlich auch meine Mail-Tipps drinnen. Mail-Tipps bedeutet, ein User in der Cloud ist auf Urlaub. Das sehe ich auch bei mir im On-Premise-Szenario. Ich kann natürlich auch Transportberichte mir abrufen. Und Sie sehen auch hier rechts die also das Redirection vom Outlook Web Access, wenn ich mich anmelde. Was gibt's Neues bei Active Directory und bei den Hybrid Solutions, beim DeerSync Tool? Seit kurzem gibt's auch ein 64-Bit Tool vom Directory Sync. Das ist basierend auf dem Forefront Identity Manager. Der Punkt ist hier bei der, dass bisher hatten wir nur das 32-Bit-Tool zur Verfügung. Mit dem 32-Bit-Tool hatte ich die Einschränkung, dass ich das nicht auf Windows Server 2008 R2 installieren konnte und auch nicht laufen lassen konnte. Eben wirklich seit ein paar Tagen gibt es dieses DeerSync-Tool. Wissen auch noch nicht viele, ich habe auch hier den Link drinnen, wo Sie das abrufen können. Und eine Neuigkeit, auf die ich noch eingehen möchte, ist eben das kommende Exchange Service Pack 2. Beim Exchange Service Pack 2 sind Tätigkeiten, die man bisher in 50 manuellen Schritten durchgeführt hat, um ein hybrides Szenario zu machen, dass die mit dem Service Pack 2 dann reduziert werden auf ungefähr 6 manuelle Schritte. Ich habe dann nämlich einfach einen Hybrid Configuration Wizard, der mir viele dieser Schritte einfach schön beantwortet. Und das ist eigentlich sehr toll. Ich habe begonnen, meine ersten Hybrid-Szenarien aufzubauen, noch in der Beta. Da hatten wir dann schon 50, 55, 60 manuelle Schritte, die man durchführen musste. Mit dem kommenden Service Pack 2 von Exchange Server 2010 wird das deutlich auch für Administratoren leichter. Weitere Links, die ich Ihnen zusammengestellt habe, ist eben Exchange Deployment Option White Paper. Was ich Ihnen wirklich ans Herz legen kann, ist der Exchange Server Deployment Assistant. Da gibt es auch einen Schmäh, zeige ich Ihnen kurz, wenn Sie auf den zugreifen, aufs Web, dann wird, wenn Sie nicht so wie der Gerhard auf seinem Notebook Englisch eingestellt haben, sondern Österreich eingestellt haben und Deutsch, Sie auf Cloud Only gehen, dann haben Sie hier andere Tätigkeiten zur Verfügung, als Sie es mit diesem Szenario haben. Ja, Sie sehen hier, ich habe hier schon Assistenten, Exchange Server 2003, 2007 und 2010. Bitte hier unbedingt die Ländereinstellungen anschauen, die hier oben sind. Im DE.at-Layout haben wir es leider noch nicht geschafft, das auf Deutsch für Exchange Server 2010 zur Verfügung zu stellen. Weitere Links ist hier das Deployment Readiness Tool, das Sie sich von hier herunterladen können. Das tut nichts in Ihrem Active Directory, das fragt wirklich nur ab und bietet Ihnen einen guten Report. Und was ich auch tun würde, wenn Sie eine Hybrid-Szenario oder ein Deployment planen, dass Sie sich bitte den Deployment Guide für Unternehmen durchschauen und anhand diesen auch durchgehen. Meine Learnings waren, ich habe zu Beginn einfach versucht, brauche ich wirklich immer ein öffentliches Zertifikat, kann ich es mit einem Selbsterstellten auch machen. Mein Learnings daraus ist, der Deployment Guide ist sehr gut aufgebaut und sehr schrittweise. Wenn Sie sich an den halten, kann eigentlich fast nichts schief gehen, dass da irgendetwas nicht funktioniert. Guter Tipp ist, bitte verwenden Sie wirklich öffentliche Zertifikate, dann haben Sie am wenigsten Probleme mit einer hybriden Solution. Sollten Sie noch Fragen haben, bis auf die eine Frage, die ich mir mitgenommen habe, dann bitte jetzt im Chat stellen oder danach noch per E-Mail. können Sie mich auch kontaktieren. Ich beantworte Ihnen das gern. Oder Sie schauen nach auf dem Technik-Team-Blog Austria. Ich werde eine Nachlese zu diesem Webcast dort auch bloggen, wo ich diese Fragen dann auch beantworten werde.
Und keine Sorge, wir haben also beide Fragen registriert und wir werden beide Fragen beantworten. Ja, also Last Call für Fragen im Laufe dieses Webcasts. Ansonsten, wir schauen uns den Chat natürlich dann auch nachher noch an. Die Martina hat auch ihre E-Mail-Adresse eben hier publiziert. Das heißt, am besten die Martina auch direkt kontaktieren. Und wir werden, wie gesagt, über unseren Technet-Blog eben eine kleine Nachlese machen. Es wird auch im Laufe der nächsten Woche dann das Video on demand zur Verfügung stehen. Das heißt, falls Sie erst später zugeschaltet haben, beziehungsweise es weiterempfehlen wollen. Und damit wünschen wir Ihnen noch einen schönen Wochenabschluss, auf dass Sie alle Tasks heute zeitgerecht erledigen können und dementsprechend dann auch ins Wochenende kommen. Danke, Martina. Danke allen, die heute früh dabei waren. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
Schönes Wochenende auch von meiner Seite.